Ampelkoalition ist Geschichte. Das ist die überraschende Nachricht dieses Abends und damit willkommen zu den Tagesthemen. Am Tag, an dem Donald Trump erneut zum Präsidenten der USA gewählt worden ist und noch heute Morgen unter dem Eindruck dieser Wahl, haben der Kanzler und auch der Vizekanzler an Zusammenhalt, Verantwortung und Handlungsfähigkeit appelliert. Vor einer Stunde dann zerbrach die deutsche Bundesregierung. Bundeskanzler Scholz entlässt Finanzminister Lindner.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Soweit Kanzler Scholz heute Abend in einer Pressekonferenz. Aus dem Nichts kommt das Regierungsaus nicht. In der vergangenen Woche konnte jeder zusehen, wie sich die Ampel über die Wirtschaftspolitik und den anstehenden Haushalt zunehmend zerlegt hat. Die Versuche, Brücken zu bauen, sind offenbar gescheitert. Zum Ampelaus Moritz Rödle.
Als die Vertreter der FDP das Kanzleramt am Abend verlassen, wissen sie schon, die Ampel ist Geschichte. Seit 18 Uhr hatten SPD, Grüne und FDP noch ein letztes Mal versucht zu retten, was offenbar nicht mehr zu retten war. Offenbar gab es noch ein letztes Angebot von Scholz und Habeck an Lindner, doch dieser lehnt ab, die Ampel am Ende.
Wie geht es nun weiter? Bundesminister Lindner wird vom Bundespräsidenten entlassen. In den verbleibenden Sitzungswochen des Bundestages bis Weihnachten werden wir alle Gesetzentwürfe zur Abstimmung stellen, die keinerlei Aufschub dulden. Dazu zählt der Ausgleich der kalten Progression, damit alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab dem 1. Januar mehr Netto vom Brutto haben. Gleich in der ersten Sitzungswoche des Bundestages im neuen Jahr werde ich dann die Vertrauensfrage stellen.
Die Scholz-Rede eine einzige Abrechnung mit dem Finanzminister. Die anderen FDP-Kabinettsmitglieder bleiben vorerst im Amt, Stand jetzt. Seit Sonntag hatten Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Lindner verhandelt. Auch heute gab es noch mal zwei Treffen der sogenannten Dreierrunde. All das ohne Ergebnis.
Wir wollen auch sagen, dass es nicht nötig gewesen wäre, dass der Abend so endet. Es ist nicht gelungen, den Haushalt, die Haushaltslücke zu schließen. Dabei waren Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Verschiedene Möglichkeiten waren auf dem Tisch. Und die größte wäre wahrscheinlich gewesen, der Ukraine weitere Unterstützung zu geben. Das wäre die richtige Antwort auf den Beginn des Tages, auf die Wahl von Donald Trump gewesen.
Vor wenigen Minuten dann auch das Statement des jetzt nur noch FDP-Parteichefs. Die Vorschläge des Kanzlers seien
matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können.
Bleibt es bei den Plänen von Scholz, könnte es im März oder April eine vorgezogene Bundestagswahl geben.
Und vor wenigen Minuten habe ich mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich gesprochen. Und zugeschaltet ist uns der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Mützenich. Guten Abend nach Berlin.
Guten Abend.
Der Kanzler spricht von einer Zumutung und meint damit Finanzminister Lindner. Was war konkret der entscheidende Punkt für dieses Ampelaus heute?
Nun, das war eine schwere, aber notwendige Entscheidung gewesen. In den letzten Tagen hat der Bundeskanzler mit dem Finanzminister darum gerungen, dass der Zusammenhalt in diesem Land erhalten bleibt, dass auf der anderen Seite auch die Herausforderung der Industrie und der Arbeitsplätze, letztlich aber auch der Umbau unserer Arbeitsgesellschaft gelingt. Er hat, finde ich, sehr verschiedene und auch von der FDP favorisierte Vorschläge gemacht. Das hat er in einem Konzept zusammengefasst. Und ich hatte eher den Eindruck, dass wir uns gut darüber verständigen. Dann hat aber der Finanzminister plötzlich in diesem Gespräch Neuwahlen gefordert. Und fast zeitgleich ist dies auch öffentlich geworden. Und das war für den Bundeskanzler ein klarer Vertrauensbruch, eine schwerwiegende Indiskretion, die er eben nur so noch beantworten konnte.
Ja, nun spricht Olaf Scholz davon, dass die FDP das Vertrauen des Kanzlers zu oft gebrochen habe. Wie zerrüttet war das Verhältnis am Ende?
Es war schwierig. Es war lange Zeit belastbar, aber nicht, weil die FDP dabei geholfen hat, sondern weil der Bundeskanzler bis hin manchmal auch zu schweren Kompromissen bereit gewesen ist, wo er auch wusste, dass innerhalb meiner Fraktion manchmal bereits die Geduld zu Ende ist. Wir haben das dann am Ende auch geschafft und ich finde auch zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland. Aber in den letzten Wochen und Monaten haben wir doch eine große Verantwortungslosigkeit erlebt. Und ich glaube, der Schlusspunkt auch in dieser Frage war gewesen, als Herr Lindner ein wirklich Papier vorgelegt hat, was letztlich auch die Grundfesten der Republik erschüttert hätte, gerade in einer Situation, das sehen wir heute mit der Wahl von Trump, aber eben auch dem Überfall russischer Truppen auf die Ukraine und den Folgen, dass das unsere Gesellschaft nicht mehr ausgehalten hätte. Was die FDP nie verstanden hat, dass auf der einen Seite die notwendige Unterstützung der Ukraine nicht gegen eben notwendige Investitionen im Inneren unseres Landes ausgespielt werden durfte. Und wir sind ein starkes Land, dafür hat der Bundeskanzler mitgesorgt, auch in anderer Regierungskonstellation. Und wir hätten durchaus auch den Weg verantwortungsvoll weitergehen können. Dafür hatte der Bundeskanzler einen klugen Vorschlag unterbreitet.
Sie haben gerade gesagt, dieser Koalitionsbruch sei zum Wohle Deutschlands. Aber ist das in der derzeitigen auch Weltsituation nicht alles andere als ein stabiler Anker für Deutschland?
Ja, natürlich. Keiner von uns hat es gewollt. Und ich wiederhole noch mal, der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende hat die Neuwahlen heute Abend in dieses Gespräch eingeführt. Was soll das anderes sein als ein Misstrauen sowohl gegenüber dem Bundeskanzler, der wirklich Kompromisse und Pfade auch bereitet hat, und gegenüber der Koalition? So kann man nicht miteinander umgehen und das hat das fast zum Überlaufen gebracht.
Aber nun hat die Ampel ja in einer Dreierkonstellation regiert. Welche Verantwortung trägt denn die SPD und der Kanzler für das Ampel aus?
Nun, ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass insbesondere der Kanzler, und das haben ihm ja auch viele angelastet, eben bis an seine Grenze, und das hat er ja gerade auch in seinem Statement nochmal deutlich gemacht, alles das zusammengehalten hat, was von Anfang an auch schwer war. Dennoch sind wir diesen Weg gegangen, weil die Wählerinnen und Wähler diese Konstellation wollten. Und das war politisch, glaube ich, auch richtig gewesen. Wir haben auch, finde ich, eine Leistungsbilanz, die einem besseren Verhalten innerhalb der Koalition durchaus auch Beachtung in Deutschland und auch über unsere Grenzen hinaus gefunden hätte. Aber wir haben uns das Leben nicht leicht gegenseitig gemacht. Aber ich finde insbesondere, wie verantwortungslos gerade der FDP-Vorsitzende in den letzten Wochen agiert hat, auch sehr beleidigt aufgetreten ist gegenüber dem Bundeskanzler, das gehört sich nicht.
Herr Mützenich, aber es ging ja nun schon eine ganze Weile nicht mehr gut und viele haben die versprochene Führung des Kanzlers schwer vermisst.
Ja, das mag ja sein, aber ich meine, auf der anderen Seite sage ich nochmal, hat er auch mit klarer Überzeugung gedacht, es ist gut, dass man hier diesen Laden zusammenhält. Jetzt führt er und ich hoffe nicht, dass ihm das jetzt auch wiederum angelastet wird. Das ist letztlich verantwortbar, es ist verantwortungsvoll, aber es ist, wie gesagt, auch notwendig gewesen in dieser Situation. Und er wird ja jetzt auch mit anderen in dem Deutschen Bundestag noch darüber reden, was aus den Gesprächen des industriepolitischen Gipfels zur Stärkung von Arbeitsplätzen und dem Zusammenhalt in unserem Land auch folgen kann. Ich bin sicher, dass das gute Vorschläge sind und ich hoffe dann auch, dass es überzeugt.
Herr Mützenich, Sie sagen, es ist verantwortbar und verantwortungsvoll, aber es gibt ja viele drängende Probleme zurzeit in diesem Land. Wie soll das gehen? Wie soll zum Beispiel unter diesen Umständen der nächste Haushalt nächste Woche verabschiedet werden?
Ja, das wird wahrscheinlich ganz schwierig werden, aber dafür sieht auch letztlich unser Bundesrecht auch Möglichkeiten der vorläufigen Haushaltsführung vor. Das ist ja nicht jetzt was ganz Neues, das ist kein Weg, den das Parlament gerne geht. Wir laden aber eben alle, die konstruktiv mitarbeiten wollen, daran ein, dass wir eben auch noch Möglichkeiten schaffen, um eben eine schwächelnde Konjunktur auch durch das, was dem Staat zur Verfügung steht und was auch notwendig ist, auch stärker letztlich in Bewegung zu setzen. Das tun andere europäische Länder, das hat Biden mit seiner Regierung getan und ich finde, wir haben auch gute Voraussetzungen in Deutschland.
Sie laden alle ein, daran mitzuarbeiten. Das heißt, Sie brauchen Mehrheiten für die rot-grünen Projekte. Wo sollen die jetzt herkommen?
Nun, das ist der Versuch der Überzeugung. Und ich meine, das ist nun mal der demokratische Diskurs, den ich nicht nur geführt habe. Und Sie wissen auch, dass ich auch immer wieder versucht habe, mit dem Oppositionsführer, mit Herrn Merz, ein gutes Verhältnis, ein gutes Gesprächsverhältnis zu pflegen. Ich werde versuchen, dies auch weiter zu tun. Ich weiß natürlich auch um die politischen Unterschiede. Da mache ich mir keine Illusionen. Aber der Bundeskanzler hat ja auch gesagt, dass am Ende die Wählerinnen und Wähler noch Anfang nächsten Jahres entscheiden sollen.
Genau. Der Kanzler will die Vertrauensfrage stellen im Januar und er hat auch gesagt, er will eben mit CDU-Chef Merz sprechen. Läuft das bis dahin auf eine Art große Koalition hinaus?
Nun, das wird eine Koalition, die wir mit den Grünen und eben jetzt nicht mehr mit der FDP gebildet hatten. Es geht jetzt nicht um neue Konstellationen, sondern es geht um dieses Land. Letztlich diese Spielchen, die in der letzten Zeit eben gemacht worden sind, von einem Koalitionspartner, Parteiinteressen über denen des Staates und letztlich auch dem Wohl der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger zu stellen. Das kann nicht so sein und ich bin mir sehr sicher, dass das auch in den Augen des Bundeskanzlers seine Aufgabe ist. Er hat an seinen Amtseid in seiner Rede eben noch mal erinnert und das habe ich auch die 3 Jahre gespürt, dass es für ihn eine ganz wichtige Verpflichtung ist.
Vielen Dank, Rolf Mützenich, für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und vor dem Kanzleramt, wo heute Abend der Koalitionsausschuss getagt hat, steht Markus Preis für uns. Markus, Bundeskanzler Scholz hat ja in seinem Statement die Zusammenarbeit zuletzt mit Christian Lindner als Zumutung beschrieben, hat regelrecht mit ihm abgerechnet. Und Vizekanzler Habeck nannte es vorhin geradezu tragisch am Tag, an dem Donald Trump wiedergewählt wurde. Warum hat man es nicht geschafft, trotzdem weiterzumachen?
Ich glaube, weil einfach die Differenzen am Ende viel, viel zu groß waren. In ganz konkreten politischen Fragen und auch in einer grundsätzlichen Ausrichtung im Blick auf die Frage, wie wird die Wirtschaftspolitik ausgerichtet. Und das andere, was heute Abend ja auch wirklich sehr, sehr tief hat nochmal blicken lassen, ist die Frage, wie das Vertrauensverhältnis zwischen den beteiligten Mitgliedern dieser Regierung war. Es gab ja heute häufig die Frage, ist das der richtige Tag, an dem die US-Wahl stattfindet, an dem Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident wird. Wenn man die Statements hört, muss man heute Abend eigentlich sagen, ja, wahrscheinlich war es der richtige Tag, weil wenn der innere Zustand dieser Regierung so ist, wie ihn vor allen Dingen Olaf Scholz und Christian Lindner heute Abend beschrieben haben, dann ist das wahrscheinlich wirklich nicht die Regierung gewesen, die tatkräftig Deutschland in dieser Phase führen konnte.
Ja, nun will Scholz aber zunächst im Amt weitermachen und Mitte Januar die Vertrauensfrage stellen. Bis Ende März soll es dann Neuwahlen geben. SPD-Fraktionschef Mützenich war da in unserem Interview gerade zwar optimistisch, aber wie realistisch ist das Ganze?
Ja, es gibt natürlich heute Abend schon die Fragen auch, ist das nicht ein bisschen lange hin? Wir sind jetzt Anfang November und Mitte Januar soll nach so einem Paukenschlag dann erst die Vertrauensfrage gestellt werden. Was dahinter steckt, ist aus Sicht des Bundeskanzlers natürlich, dass man ja im Prinzip halbwegs geordnete Verhältnisse hier haben will, bevor man in den Wahlkampf zieht. Und es ist der Versuch, noch einen Haushalt aufzustellen. Es ist der Versuch, zum Beispiel die verabredete europäische Asylreform in Deutschland umzusetzen, also diese Dinge noch anzugehen. Da wird es jetzt Gespräche geben. Man wird gucken, ob man aus anderen Parteien Unterstützung da bekommt. Vor allen Dingen natürlich richten sich da die Blicke Richtung Union. Aber das ist der Hintergrund, warum sozusagen nicht morgen oder in den kommenden Wochen schon die Vertrauensfrage gestellt wird, sondern offenbar erst im kommenden Jahr. Wenn es diese Unterstützung nicht gibt, kann man sich natürlich vorstellen, dass dieser Termin dann trotzdem auch vielleicht ein bisschen weiter vorne stattfindet.
Ja, die großen Streitpunkte, du hast es schon angesprochen, waren die Wirtschaftspolitik und der Bundeshaushalt für das kommende Jahr. War der Bruch von Anfang an programmiert wegen der Unvereinbarkeit der Partner?
Das kann ich so genau nicht sagen. Das Papier auf jeden Fall, was die FDP vergangene Woche vorgelegt hat, das haben viele hier in Berlin als eine ganz klare Provokation gesehen. Warum? Weil es im Prinzip Punkte hat, die für viele erkennbar für die anderen beiden Partner nicht zu machen sind. Das geht nicht nur um wirtschaftspolitische Vorstellungen, sondern zum Beispiel auch ein ganz konkreter Punkt. In dem Papier wurde gefordert, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wurde. Es kann sowieso passieren im Prinzip 1% der Bevölkerung noch, wenn das Bundesverfassungsgericht das sozusagen in die Wege leitet. Aber das hätte eben auch bedeutet, dass man zum Beispiel 12, 13 Milliarden Euro Geld in die Hand nimmt, um besonders gut verdienende Menschen zu entlassen. Das ist schwierig für eine SPD-Regierung. Also, dass man so etwas fordert, wurde als Provokation empfunden. Ob es eine geplante war, ist eine andere Frage. Umgekehrt hat die FDP durchaus einen Punkt und hat gesagt, Deutschland ist in einer wirtschaftlich ganz, ganz schwierigen Situation. Hier muss sich grundsätzlich etwas ändern. Dazu war, wie gesagt, die andere Seite nicht bereit. Also man hat sich da nicht zusammengefunden. Es war fundamental auseinander. Ob es geplant war, kann ich so nicht sagen. Es gibt die entsprechenden Interpretationen, aber ich kann das nicht ultimativ bestätigen.
Vielen Dank, Markus, für deine Einschätzungen. Ja, seit Wochen rumorte es. Immer wieder wurde der Bruch der Koalition vorhergesagt. Nun wissen wir, die erste Ampelregierung auf Bundesebene ist Geschichte. Doch wie geht es jetzt weiter? Hier sind drei mögliche Szenarien.
Szenario 1, eine neue Regierung. Aktuell ist die SPD stärkste Kraft im Parlament. Scholz und seine Partei könnten nun versuchen, sich eine neue Mehrheit zu beschaffen. Das ginge derzeit nur mit der Union. Die hat das aber bislang ausgeschlossen. Szenario 2, eine Minderheitsregierung. Die SPD und Scholz machen mit dem verbleibenden Regierungspartner weiter in einer sogenannten Minderheitsregierung. Für Gesetze und Vorhaben bräuchte die Regierung dann allerdings immer die Unterstützung der Opposition. Szenario 3, Neuwahlen. Die sind allerdings nur möglich, wenn der Kanzler zuvor die Vertrauensfrage gestellt hat und sie nicht bestanden hat. Dann kann der Bundespräsident veranlassen, dass neu gewählt wird. Das müsste innerhalb der nächsten 60 Tage passieren.
Ja, nach dem Koalitionsausschuss beraten jetzt die Fraktionen in Sondersitzungen und damit weiter zu Matthias Deiß, der die Gespräche für uns beobachtet hat. Matthias, im Bundestag, was ist das Prozedere in den Fraktionen? So häufig wird in der Bundesrepublik ja kein Minister entlassen oder eine Regierung beendet.
Ja, auf einige Abgeordnete kommt das Ampel aus plötzlich. Zumindest gibt es erstmal viel Erklärungsbedarf. Und genau das passiert jetzt als erstes. Die FDP sitzt seit einer Dreiviertelstunde ungefähr mit Christian Lindner, lässt sich schildern, was da passiert. Die SPD hinter mir seit guten 5 bis 10 Minuten. Ich habe gerade Applaus aufbranden hören aus dieser Sitzung. Alle Abgeordneten sind natürlich sehr aufgeregt, wollen jetzt wissen, wie es am Ende zu diesem Ampelbruch gekommen ist. Was ich aus Regierungskreisen noch gehört habe, ist, dass Finanzminister Lindner vom Kanzler auch über akute Ukraine-Hilfen vor diesem Winter gebeten ist. Der Ukraine geht es schlecht. Rund 3 Milliarden sind da offenbar noch beantragt worden. Es gab ja im Sommer, und so ist es uns auch verkündet worden, die gemeinsamen Ampelbeschluss im Falle einer veränderten Lage für die Ukraine einen erneuten Notstand zu verkünden. Dies habe der Kanzler nun gezogen, damit aber nicht den Wahlsieg von Donald Trump gemeint. Denn bis jetzt ist ja noch unklar, ob der künftige US-Präsident die Ukraine, wie er es hat durchscheinen lassen, wirklich zurückfährt. Aber Olaf Scholz wollte der Ukraine jetzt in diesem schwierigen Winter mit mehr Geld als ursprünglich vorgesehen helfen. Zusätzlich noch ein breites Paket, wir haben es ja schon gehört, schnüren, da hat Christian Lindner nicht mitgemacht. Wir sind jetzt im Grunde in diesen Fraktionssitzungen in der Aufarbeitung, aber wir sind damit auch schon im Wahlkampf. Die Reihen werden jetzt geschlossen, um eben dann die Neuwahlen und den Wahlkampf für diese Neuwahlen vorzubereiten.
Lass uns noch mal kurz auf das schauen, was da gerade hinter den Kulissen passiert. Alle, der Kanzler zuvorderst, zeigen auf Christian Lindner. Ist die Frage, wer schuld ist am Scheitern der Regierung, wirklich so einfach zu beantworten?
Nein, das ist es natürlich nicht. Christian Lindner hat die Lage der Wirtschaft zur Kenntnis genommen, hat eigene Vorschläge gemacht. Gleichzeitig hat er gesehen, dass der Kanzler eigene Industriegipfel veranstaltet, dass er die Wirtschaftspolitik zu seinem Thema macht, dass er möglicherweise ein Konzept für den Wahlkampf vorbereitet. Also es ist schon so, dass wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass sich alle drei Ampelpartner strategisch vorbereiten auf bevorstehende Neuwahlen. Kanzlerkandidat Habeck sollte in wenigen Tagen von den Grünen gekürt werden. Auch das hatten wir schon gehört. Also insofern ist das schon was in den letzten Tagen sich angedeutet hat, dass die Ampel mehr und mehr auseinandergeht. Dass es heute dazu kommt, das war heute spürbar. Ich habe am Ende aber viele gehört, die gesagt haben, an diesem Tag, an einem Tag eins nach der US-Wahl, wo Donald Trump jetzt feststeht, da würde man möglicherweise nach warten, auch die Hoffnung, dass sich das doch noch zusammenschweißt, dieses Ergebnis, aber es hat sich als anders bewahrheitet.
Ja, genau, das ist die Frage. Warum war es nicht möglich, nicht mal unter dem Eindruck des Wahlsiegs von Trump und, wir haben es schon gehört, der prekären Situation der Ukraine, sich trotzdem noch einmal zusammenzuraufen?
Die Differenzen sind ganz einfach zu groß. Es ist ja auch von Seiten von SPD und Grünen Christian Lindner vorgeworfen worden, dass es ihm gar nicht um die Wirtschaft geht, sondern darum, jetzt einen Bruch der Ampel herbeizuführen. Ich glaube einfach, dass am Ende die Konzepte der unterschiedlichen Ampelpartner für die Lösung dieser Krise doch zu unterschiedlich waren auf der einen Seite. Und natürlich hat auch jede Seite jetzt geguckt, wie könnte das beste Ende sein, aus dieser schwierigen Lage herauszukommen. Wir dürfen nicht vergessen, die FDP ist unter 5% in der absoluten Todeszone, kämpft ums Überleben, hat natürlich von der Union auch lockende Angebote bekommen, die jetzt ihren Kanzlerkandidaten Friedrich Merz schon gekürt hat und natürlich auf Neuwahlen auch gedruckt hat. Wir wissen, dass es hinter den Kulissen da auch Gespräche gegeben hat. Wird sich die nächsten Tage alles verdichten, aber Stand jetzt ist einfach klar, heute ist deutlich geworden, allen drei Partnern, so wie bisher, wollen sie nicht weitermachen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Christian Lindner und Olaf Scholz ist am Ende. Da ging nichts mehr und deswegen heute dieses abrupte Ende.
Dankeschön, Matthias, für diese Einschätzungen und Informationen aus Berlin. Ja, vertiefen wir den Bruch der Koalition mit Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Guten Abend, Frau Kropp.
Guten Abend.
Sie haben das Statement von Kanzler Scholz auch verfolgt. Streckenweise war das eine Abrechnung mit Christian Lindner. Hat Sie diese Schärfe überrascht?
Diese Schärfe war zumindest ein neuer Ton und er symbolisiert dann auch, dass die Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Koalition tatsächlich aufgebraucht sind. Sie waren ja von vornherein begrenzt, aber da hielt das persönliche Vertrauen zwischen den Akteuren doch lange Zeit stand und das ist jetzt zu einem Ende gekommen.
Ja, manche haben Christian Lindners durchgestochenes Wirtschaftspapier als Scheidungspapier bezeichnet. Was meinen Sie, hat er das Ampelaus absichtlich herbeigeführt?
Nun, genau kann ich das natürlich nicht sagen, aber man muss damit rechnen, wenn man ein solches Papier verfasst, das gezielt die Ressorts der anderen Koalitionspartner belastet, dass man dann gewisse Konflikte hervorruft und dass dieses Papier auch in die Öffentlichkeit gerät. Denn dass im politischen Betrieb Berlins ein solches Papier unter dem Deckel bleibt, das kann ein Finanzminister Lindner, der ja Politikprofi ist, sicherlich nicht angenommen haben.
Also womöglich dann doch beabsichtigt. Wir haben der Ampel lange beim Streiten zugesehen. Es gab auch immer wieder Kritik an fehlender Führung des Kanzlers. Wie beurteilen Sie seine Rolle?
Nun, er hat sehr lange die Rolle des Moderators eingenommen. Er hat sich sehr stark zurückgenommen. Und angesichts der vielen Krisen hätte man sich einen Bundeskanzler gewünscht, der seine Autorität auch stärker in die Waagschale geworfen hätte. Man muss hinzufügen, dass das von Beginn an eine sehr schwierige Rolle war. Denn die Positionen der anderen beiden kleineren Partner liegen sehr weit auseinander. Und gerade in Fragen des Eingriffs des Staates in die Gesellschaft bzw. auch in den Markt sind sie nachgerade unvereinbar gewesen. Auf der einen Seite SPD und Grüne und auf der anderen Seite eben auch die Liberalen.
Ja, nun hat Scholz angekündigt, die wichtigen Gesetze noch bis Weihnachten durch den Bundestag zu bringen. Ist es denn realistisch, dass er dafür überhaupt noch eine Mehrheit zusammenbekommt? Kann er da wirklich auf die Union setzen? Das will er ja offenbar.
Das wird nicht ganz einfach werden und man kann davon ausgehen, dass die Union eine Zustimmung nur dann geben wird, wenn sie ihre Handschrift in die Gesetze der dann verbliebenen Rumpfampel, also von Rot-Grün, hineinbringen kann. Denn welche anderen Motivationen hätte die CDU, wenn sie zum Beispiel bei dem Haushalt unterstützen würde oder aber bei der Rentenreform und den anderen Vorhaben, die der Kanzler ja heute genannt hat. Man muss dazu sagen, dass gleichzeitig ja auch noch der Bundesrat oft zustimmen muss. Das heißt, wir haben zwei verschiedene miteinander verbundene Bühnen, in denen die Bundesregierung jetzt in einer Art Minderheitenrolle ist. Und das macht das Regieren sicherlich komplexer.
Nun will Kanzler Scholz erst im Januar die Vertrauensfrage stellen, was dann zu Neuwahlen im März führen könnte. Warum geht er das nicht schneller an?
Er wird voraussichtlich versuchen, für die Vorbereitung des Wahlkampfes etwas mehr Zeit zu gewinnen. Denn wenn er die Vertrauensfrage stellt und der Bundespräsident auch dem stattgibt, also Neuwahlen anberaumt, was er ja nicht muss, dann gibt es noch einmal 60 Tage Zeit für den Wahlkampf. Das ist vergleichsweise wenig und Scholz wird voraussichtlich versuchen, die Bundestagswahlen nach den Wahlen in Hamburg anzuberaumen. Vielleicht bekommt er von diesen Wahlen noch Rückenwind. Im Augenblick liegt auf jeden Fall die SPD vor den anderen Parteien dort.
Nun haben die Ampelparteien in den Umfragen ja, wie Sie sagen, massiv an Zustimmung verloren. Von Neuwahlen dürfen die also nicht profitieren, oder?
Ja, man weiß nicht genau, welche Dynamik der Wahlkampf, es ist ja noch bis März Zeit, dann gewinnen wird. Wenn man die jetzigen Umfragewerte in die Zukunft projiziert, werden die Ampelparteien sicherlich davon nicht profitieren. Es mag das Kalkül des Kanzlers sein, dass er durch diesen Schritt wieder an Autorität zurückgewinnt und seine SPD, wenn nicht als wahrscheinlich nicht als stärkste Kraft, aber eben doch deutlich vor der AfD ins Ziel führen wird. Das könnte gelingen, aber wie gesagt, die Unsicherheiten sind im Augenblick angesichts der vielen Krisen natürlich ausgesprochen groß.
In der Europäischen Union hat Deutschland ja oft eine Führungsrolle inne. Nun haben wir einen Krieg in Osteuropa, einen Machtwechsel im Weißen Haus. Können wir uns in so einer Situation überhaupt ein Machtvakuum erlauben?
Ja, das ist sicherlich eine ganz ungünstige Situation, jetzt auch noch einen Regierungsbruch in Deutschland herbeizuführen. Aber man muss vielleicht umgekehrt auch sagen, die Ampel war in den vergangenen Monaten so geschwächt und so handlungsunfähig, dass man sich vielleicht auch nicht vorstellen mag, das würde jetzt noch ein knappes Jahr andauern. Insofern stellt sich natürlich die Frage, was ist besser jetzt, ein rascher Wechsel beziehungsweise ein Ende der Ampel und die Möglichkeit, mit Neuwahlen wieder geklärte Verhältnisse herbeizuführen oder aber eine Fortführung bis in den nächsten Herbst hinein.
Sagt Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Ja, die Ampel war ja als selbstbetitelte Zukunftskoalition gestartet und optimistisch, gemeinsam Kompromisse zu finden. Auch bei Themen, wo SPD, Grüne und FDP eher unterschiedliche Ansichten vertreten. Aber schon bald war die Bundesregierung mit ersten Krisen konfrontiert. Erst die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Ja, und die Frage, wie man die steigenden Energiekosten in den Griff kriegen kann. Der Streit ums Geld führte zu immer größeren Verwerfungen im Dreierbündnis und schließlich zum Scheitern.
Die erste Krise der Ampelkoalition, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das ändert alles.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ab dann arbeitet die Ampel im Krisenmodus. Russisches Gas muss ersetzt, hohe Preise bekämpft werden. In der Regierung beginnt ein Streit um Energiesicherheit, längere Laufzeiten von Atomkraftwerken. Der Kanzler muss schlichten, reagiert mit einem Machtwort. Erster Unmut entsteht.
wenn die Richtlinienkompetenz angewendet wird, um die Beteiligten zu etwas zu zwingen, was gegen ihre innere Überzeugung ist, dann wird das nicht auf Dauer erfolgreich sein.
Es ist ein Weg, mit dem ich gut arbeiten und leben kann.
Die Energiekosten für Haushalte sollen niedrig bleiben. Die Ampel beschließt nach viel Debatte eine Gaspreisbremse und kommt so über den Winter. Doch dann der nächste Konflikt, das sogenannte Heizungsgesetz aus dem Wirtschaftsministerium. Ein Entwurf kommt an die Öffentlichkeit, ab dann wieder Streit in der Ampel. Die FDP wettert, von den 170 Seiten gehören 120 in die Tonne. Der Ton verschärft sich.
Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, die wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben.
Am Ende kommt das Gesetz doch, aber stark verändert. Der größte Streit geht aber ums Geld. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Herbst 2023 stellt alles auf den Kopf. 60 Milliarden aus einem Nebenhaushalt seien verfassungswidrig. Der Finanzminister muss handeln.
Die 60 Milliarden auch bisher nicht genutzter Kreditermächtigungen werden gelöscht.
Ab dann nur noch Gezirre. Wer, wann, wie, was, warum sparen muss. Nächtelang wird auf höchster Ebene gestritten. Eine Milliardenlücke im Haushalt bleibt und ein Vorwurf, es wurde getrickst.
Nein, weder getrickst noch unseriös getrickst, sondern das ist alles gut zueinander gefügt worden. Das hat viel Zeit gekostet. Wir haben 80 Stunden miteinander gesprochen.
Doch die Krisensitzungen nachts werden immer mehr. Dazu kommt nun die kriselnde Wirtschaft. Es eskaliert in einem Grundsatzstreit über die richtige Wirtschaftspolitik und fehlendes Geld. Am Ende ist klar, die drei Parteien, sie sind doch zu unterschiedlich. Ein gemeinsames Regieren nicht mehr möglich.
Das Ende der Ampelkoalition ist also besiegelt. Dazu sprechen wir später mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Jetzt aber erst einmal nach Washington zu Ingo Zamperoni mit einem wichtigen zur Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten.
Vielen Dank, Julia Niharika, nach Hamburg und damit herzlich willkommen live aus der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. am Tag nach der Präsidentenwahl. Und hier zumindest gibt es eine klare Aussicht, wie es denn nun weitergeht. Donald Trump wird erneut ins Weiße Haus hier hinter mir einziehen als 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Ein historisches Ergebnis, denn Donald Trump ist jetzt nicht nur der älteste Kandidat, der jemals zum US-Präsidenten gewählt wurde, sondern auch der erste seit fast 130 Jahren, dem nach einer Abwahl eine Rückkehr in dieses Weiße Haus hinter mir gelingt. Das hatte bislang erst ein Präsident, Grover Cleveland, geschafft. Und da muss man weit ins Jahr zurückgehen, 1892. Und das, anders als bei seinem ersten Wahlsieg vor 8 Jahren, hat Donald Trump diesmal wohl auch insgesamt die Mehrheit der Stimmen gewonnen, den Public Vote geholt und nicht nur bei den in den USA anscheinenden Wahlleuten gewonnen. Die Ereignisse der vergangenen Nacht und am Tag danach fasst Verena Bünden zusammen.
Donald Trump erlebt sein großes Comeback. Der zukünftige Präsident der USA tritt noch in der Wahlnacht in Florida auf. Mit seiner Familie und seinen Anhängern feiert er seinen Sieg. Er gibt sich gerührt und milde im Ton. Ich werde regieren nach dem Prinzip, was versprochen wird, wird gehalten. Nichts wird mich davon abbringen, euch gegenüber Wort zu halten. Wir werden Amerika sicherer, stärker, wohlhabender, mächtiger und wieder frei machen. Sie hatten sich so große Hoffnungen gemacht. Kamala Harris hatte an ihrer früheren Universität, der Howard University in Washington, ihr Hauptquartier für die Wahlnacht aufgeschlagen. Am Traditionsort für schwarze Studenten waren viele zu Beginn noch elektrisiert. Das ist eine Premiere. Der Gedanke, dass ich vielleicht nur eine halbe Stunde entfernt bin von der Verkündigung der ersten schwarzen Frau als Präsidentin und die ist von meiner Uni, da muss ich einfach dabei sein. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Schnell und eindeutig sammelt Trump entscheidende Swing States ein. Die Republikaner gewinnen außerdem die Mehrheit im Senat. Für das Repräsentantenhaus steht das Ergebnis noch aus. Ernüchterung bei den Demokraten. Die Party ist vorbei. Harris tritt in der Nacht nicht auf, will die weitere Auszählung abwarten. Gleicher Ort, nächster Tag. Harris wendet sich unter dem Jubel der Howard-Studenten an die Nation und gesteht ihre Niederlage ein. Das Licht von Amerikas Versprechen wird immer hell leuchten, solange wir nicht aufgeben und weiter kämpfen.
As long as we never give up and as long as we keep fighting.
Die Börsen reagieren am Morgen mit Kursgewinnen auf Trumps Triumph. Besonders stark schnellt der Kurs der Tesla-Aktien nach oben und macht Trump-Unterstützer Elon Musk für heute um Milliarden reicher. Amerika sortiert sich neu. Präsident Biden hat bereits mit seinem Nachfolger Trump telefoniert und ihm zum Wahlsieg gratuliert.
Und ich begrüße jetzt hier wieder die Leiterin unseres ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel, die diese Wahlnacht auch mitverfolgt hat. Gudrun, ein überraschend klarer Sieg für Donald Trump, aber dann der Sieg insgesamt doch nicht so überraschend, oder?
Naja, Kamala Harris hatte einen ganz starken Moment, als sie ins Rennen eingestiegen ist. Ist stark gestartet, da lagen sehr viele Hoffnungen auf ihr. Aber insgesamt haben wir schon gesehen, dass sie mit ihren Themen ein bisschen schwammig bleibt, dass es nicht so sehr verfängt und dass Donald Trump eben sehr viel darauf abhebt, was er schon alles geleistet hat in diesem Amt und dass er mit den Themen Wirtschaft und Migration einfach mehr Menschen erreicht hat.
Dann haben wir gerade im Beitrag gesehen, Kamala Harris hat sich auch jetzt an ihre Anhänger gewandt und hat gesprochen. Welchen Eindruck hat sie da gemacht und was bedeutet jetzt diese Niederlage der Demokraten auch für das politische System der USA insgesamt?
Also sie hat sich in dieser Rede erstmal ganz klar dazu bekannt, dass sie die Wahl verloren hat und hat gesagt, ja, wir werden uns für eine friedliche Übergabe der Macht einsetzen. Wenn man eine Wahl verliert, muss man es auch zugeben, das ist essentiell für eine Demokratie. Aber sie war gut gelaunt, so wie wir sie auch sonst bei ihren Reden erlebt haben, im Vergleich zu Tim Walz, der wirklich mit den Tränen gekämpft hat. Und sie hat eben gesagt, wir werden weiter kämpfen, wir werden weiter uns für unsere Werte einsetzen, auch wenn wir diese Wahl verloren haben. Die Demokraten müssen sich jetzt einfach überlegen, wie geht es für diese Partei weiter? Es gibt da ja einfach zwei Szenarien, die möglich sind. Entweder man überlegt sich, okay, was sind die Menschen, die wir normalerweise erreichen, unsere Grundklientel, also die Arbeiter, die Union Worker, die Gewerkschaften, aber auch eben die Minderheiten, die früher sicher für die Demokraten gestimmt haben und wo wir jetzt sehen, dass besonders bei den Latinos, aber auch bei den schwarzen Männern viele weglaufen, weil man offenbar nicht mehr die gleichen Werte teilt. Oder sagt man, okay, wir erneuern diese Partei von Grund auf und versuchen, eine linksprogressive Strömung aufzunehmen. Es gibt viele junge Menschen in der Partei. Versuchen wir eher auf die Gen Z zu setzen, auf den Nachwuchs, der sich eher um Thema wie Klima bemüht oder auch Weltfrieden. Gaza hat eine sehr, sehr große Rolle hier gespielt. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo geht die Partei in Zukunft hin? Noch wissen wir das nicht, noch hat sie dazu nichts gesagt. Aber wir haben gesehen, sie versucht auf jeden Fall alle mitzunehmen und zu vereinen.
Du wirst darüber berichten, Gudrun. Vielen herzlichen Dank dafür soweit. Und wir wollen jetzt mal schauen, welche Reaktion es nicht nur hier in der Hauptstadt, in Washington D.C., auf diesen Wahlausgang gibt, sondern auch in einigen der sogenannten Swing States, also diesen wichtigen US-Bundesstaaten, die ja so entscheidend auch für Trumps Wahlsieg waren. Es berichten aus Michigan, aus Georgia und aus Pennsylvania unsere Reporter Isabel Shayani, Torben Burgers und Marion Schmickler.
In Pennsylvania haben beide Kandidaten so viel Geld in den Wahlkampf gesteckt wie in keinem anderen Staat. Eine halbe Milliarde Dollar allein für die Wahlwerbung. Trump punktet vor allem in ländlichen Regionen wie hier in Bucks County bei Männern und Frauen.
Number one, the border.
Als erstes sollte er die Grenze schließen und die Leute ausweisen, die hier illegal leben. Ich liebe Einwanderer, aber nur, wenn sie legal hier sind. Außerdem sind die Wirtschaft und die Inflation wichtig. Ich freue mich auf bessere Zeiten. Der wichtigste Swing State ist so gespalten wie vor der Wahl. Viele haben Freunde verloren, meiden das Thema Politik. Ich mache mir Sorgen um unsere Zukunft, wie wir miteinander umgehen, wie Leute Andersdenkende sehen und behandeln. Es gibt eine Menge Rassismus und Sexismus in unserem Land. Und sogar Frauen und Einwanderer wählen gegen ihre eigenen Interessen, weil sie einer bestimmten Vorstellung von Amerika anhängen. Die einen geschockt, die anderen in Feierlaune, aber alle froh, dass der Wahlkampf vorbei ist.
Im Bundesstaat Georgia ist die Enttäuschung zunächst groß, zumindest bei den Wählern von Kamala Harris in der Hauptstadt Atlanta.
Don't feel great about it.
Es fühlt sich nicht gut an, aber wir müssen jetzt als Land zusammenkommen, wenn wir wirklich einen Wandel sehen wollen. Trumps Trumpf in Georgia, seine weiße, konservative Basis. Viele Menschen wollen einfach eine Veränderung. Ihnen gefällt nicht, was in den letzten Jahren geschehen ist. Sie wollen, dass dieses Land wieder zu dem wird, was es einmal war. Zünglein an der Waage hier in Georgia wohl die schwarzen Wähler, die Kamala Harris nicht so stark unterstützt haben, wie von den Demokraten erhofft. Ich wähle niemanden, nur weil er eine bestimmte Hautfarbe hat. Ich stimme für die Person mit der besten Lösung für all unsere Probleme. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sie nur ein Ableger von Joe Biden ist. Wir müssen einiges anders machen und Trump ist wahrscheinlich am besten dafür geeignet. Ich hoffe auf das Beste, ich denke positiv. Fazit: Georgia ist wieder fest in republikanischer Hand.
In Michigan, genauer bei Detroit, herrscht in diesem irakisch-christlichen Supermarkt Freude. Und zwar gleich im ersten Satz. Ich freue mich so für Trump. Ich liebe ihn so. Ich habe die ganze Zeit gebetet, dass er gewinnt. Hoffentlich ändert er alle Gesetze, die gegen die Familie und gegen Gott sind. Was sollen denn ihre Kinder in der Schule nicht lernen? Naja, über Sex. Der Kunde, auch Katholik mit irakischen Wurzeln, hat eine ähnliche Meinung. Wenn Trump nicht Präsident wäre, dann würde ich meinen Enkel nicht in die Schule lassen. Ich will nicht, dass er dort etwas über Sex lernt. Nicht wenige Arab Americans hier in Michigan denken wie Sie. Ein paar Kilometer weiter leben viele aus der LGBTQ-Szene. Gedrückte Stimmung. Versuche nicht zu weinen. Die Nachbarinnen Minji und Jackie wollen Solidarität zeigen. Es geht um Menschenrechte und dass Queere sich in diesem Land nicht als Menschen zweiter Klasse fühlen. Trump hat Menschen ermutigt, so widerlich zu sein, wie sie nur können. Und es hat null Konsequenzen. Das noch. Viele wollten hier nichts vor der Kamera sagen. Aus Wut und aus Angst.
Und wir schalten jetzt in unser Wahlstudio in Köln zu Jörg Schönborn, der die Zahlen zu diesem Wahlergebnis hat. Jörg, wie groß ist denn der Sieg von Donald Trump?
Es gibt mittlerweile so etwas wie eine landesweite Auswertung. 90% sind ausgezählt. Und dann sieht man in Zahlen, Kamala Harris 47,5, Donald Trump 50,9. Das sind gut 3 Punkte Abstand, etwas weniger als Joe Biden hatte, aber auch nicht wenig. Aber wenn man dann schaut, wo diese Wahl entschieden worden ist, dann ist es doch etwas knapper, als man denkt. Denn diese 3 Staaten hier, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, die hätten der Demokratin Harris die Präsidentschaft gebracht. Und insgesamt hat Trump in diesen 3 Staaten nur 250 Stimmen Vorsprung. Es sind übrigens die, wenn man sich die Geschichte der letzten Jahrzehnte anguckt, 250.000 Stimmen sind es. Wenn man sich die Geschichte anguckt, sind es die Staaten, die seit den 90er Jahren, selbst als Bush Präsident war, immer blau waren, deshalb so etwas wie die blaue Wand sind. Und das ist dann vielleicht die wesentliche Veränderung. Wie vor 8 Jahren hat Trump diese Staaten gewonnen, aber insgesamt doch recht knapp.
Und in welchen Wählergruppen hat Trump die entscheidenden Stimmen geholt?
Ja, ihr habt eben schon darüber gesprochen, welche Menschen das sind, die Trump holt. Ich habe mal ein bisschen die Statistik aufgebaut und kann euch zeigen, ich gehe immer nur auf die größten Zahlen. Also, bei den Weißen hat er den stärksten Anteil. Dann, wenn man sich die Altersgruppen anschaut, sind es hier 45 bis 64, also die Mittelalten. Dann kann ich noch mal in die Verteilung gehen. Großstadt, Vorort, Kleinstadt, Land. Da sieht man, die größte Zahl ist auf dem Land, auch in den Vororten hat er eine Mehrheit. Das heißt, das Muster der Wählerschaft ist vorwiegend weiß, mittleres Einkommen, mittleres Alter, nicht in großen Zentren wohnend. Und das ist eine Klientel, die nicht nur in den USA, sondern auch in europäischen Ländern zu rechten, zu populistischen Parteien geht, hat viel auch mit dem Wählerprofil der AfD zu tun. Und es sind Menschen, die früher tendenziell eher sozialdemokratische Parteien und eher links oder eben in den USA demokratisch gewählt haben.
Jörg, vielen Dank für diese interessanten Zahlen nach Köln. Ja, die Wahl hat also einen klaren Sieger. Aber was dieser Sieger nun vorhat, welche Pläne er wirklich umsetzen will oder was dann nur Wahlkampfrhetorik war, das ist zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so klar. Denn zu erratisch war der Regierungsstil von Donald Trumps erster Amtszeit, um da verlässliche Linien für die nächsten 4 Jahre irgendwie ziehen zu können. Andererseits hat Trump sehr wohl schon Pläne angekündigt und versprochen, dann auch gestern Nacht sie umzusetzen. Und er ist dieses Mal sicherlich sehr viel besser vorbereitet als beim ersten Mal. Was Trump nun plant, dazu Jonas Wixford.
Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, will seine Mission jetzt als 47. Präsident beenden. Ich werde nicht ruhen, bis wir das starke Amerika geschaffen haben, das unsere Kinder verdienen und das ihr verdient. Was genau heißt das? Antworten darauf finden sich möglicherweise hier in der erzkonservativen Heritage Foundation. Hier haben sie Project 2025 geschrieben, eine Art Masterplan für Trump, von dem er sich selbst zwar distanziert, viele aber glauben, damit werde die Demokratie zerstört. Angstmacherei, sagen die Verantwortlichen. Da steht nichts in den Plänen, dass er ein Diktator sein wird. Es passiert nichts Illegales. Man setzt nur die Politik um, für die man gewählt wurde. Wie das jemanden zum Diktator machen soll, ist mir ein Rätsel. Aber schon im Vorwort des Papiers heißt es, unser Ziel ist es, eine Armee von geprüften, trainierten und vorbereiteten Konservativen zu erschaffen, die sich von Tag 1 an daran macht, den administrativen Staat zu zerlegen.
Die Trumpisten planen, Zehntausende führende Beamte aus dem Staatsapparat zu entlassen, aus den Behörden, aus den Ministerien, um sie zu ersetzen mit ideologischen Loyalisten, harten Trumpisten, um auf diesem Wege den Staatsapparat mobilisieren zu können und ihm zum Instrument zu machen, um der amerikanischen Gesellschaft ihre Vision überzustülpen.
Und er soll das umsetzen. Trumps ältester Sohn, Donald Jr., könnte den Austausch organisieren. Multimilliardär Elon Musk könnte in einer neuen Regierung die Wirtschaft maximal deregulieren. Nicht zuletzt er selbst würde davon profitieren. Trumps engster Berater Stephen Miller ist der Architekt hinter seiner radikalen Einwanderungspolitik. Und dann ist da der künftige Vizepräsident J.D. Vance, der Trumps Kurs für Massenabschiebungen illegaler Einwanderer aus Überzeugung mitträgt. Wir fangen mit den kriminellen Einwanderern an. 1 Million von denen haben hier Verbrechen begangen. Nicht nur, dass sie illegal ins Land gekommen sind. Wir werden damit anfangen, diese Leute abzuschieben. Die neuen Mehrheiten im Senat und wahrscheinlich auch im Repräsentantenhaus dürften Trump auch seine außenpolitischen Pläne deutlich erleichtern. Die amerikanische Unterstützung für die Ukraine will er beenden und die NATO-Partner zu mehr Verteidigungsausgaben drängen. Die NATO lag am Boden, bis ich gesagt habe, alle müssen zahlen. Ob ich sie beschütze, wenn sie nicht zahlen? Auf gar keinen Fall. Sie können das gar nicht glauben. Was bleiben Ankündigungen? Was wird Trump dieses Mal durchziehen? Die Vorzeichen für seine zweite Amtszeit jedenfalls haben sich deutlich verändert.
Und das wollen wir jetzt vertiefen mit einem, der schon unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush hier im Weißen Haus hinter mir gearbeitet hat und jetzt für die konservative Denkfabrik Hudson Institute hier in Washington arbeitet. Peter Rau ist hier. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Besuch hier. Und er spricht auch sehr gut Deutsch, weil seine Mutter Österreicherin ist. Herr Rau, was glauben Sie, ist dieser Wahlsieg zustande gekommen trotz Donald Trumps oder wegen Donald Trump?
Ich denke, die Ursachen liegen auf der Hand. Laut Wählerbefragung haben 75% der Amerikaner angegeben, sie empfinden, das Land bewegt sich in die falsche Richtung. Und daraus kann eine Opposition natürlich punkten. Donald Trump hat durchaus hinter sich eine bunte Koalition gesammelt. Afroamerikaner, Latinos hat er mit dem Thema Wirtschaft, Teuerung, Inflation, sowie auch mit Recht und Ordnung. Man hat spürbar mehr Kriminalität in den Großstädten in den letzten Jahren erlebt. Und Kamala Harris war auch eine relativ schwache Kandidatin. 2020 hat Joe Biden mehr Frauen, weibliche Wähler für sich gewinnen können wie Kamala Harris diesmal, obwohl zwischendurch das oberste Gerichtshof, die Richter, die von Donald Trump ernannt worden sind, das Schwangerschaftsabbruchgesetz ja gekippt haben. Also das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Es gab so viel Hype, dass Abtreibung einer der wichtigsten Themen waren, anscheinend nicht.
Schauen wir mal voraus, was jetzt passieren wird in dieser Präsidentschaft. Donald Trump hat im Wahlkampf ja auch davon geredet, die Feinde im Inneren irgendwie bekämpfen zu wollen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, ich möchte das jetzt nicht kleinreden oder bagatellisieren, aber wenn Donald Trump den Verdacht hegt, dass es Missstände gibt, kann er durchaus auch eine Untersuchung ausrufen. Wenn sich diese Verdächte dann erhärten, gibt es Konsequenzen. Wenn nicht, werden sie eingestellt. Wir haben auch darüber hinaus, das würde ich hinzufügen, im Kongress ein Organ, das ja auch eine Kontrollfunktion einnehmen sollte. Das sollte die Exekutive überprüfen. Und wir haben unabhängige Richter, die urteilen. Das heißt, der Präsident ist für die Umsetzung in der Exekutive laut Artikel 2 unserer Verfassung zuständig. Aber der Gesetzgeber ist der Kongress und die Richtung, die Richter sind dann... Aber da sieht
es so aus, als könnte man jetzt mit auch den Mehrheiten, vielleicht in beiden Kammern sogar regieren. Also da hätte ein Donald Trump ja auch freie Hand, Dinge umzusetzen.
Ja, aber ich würde jetzt nicht unterstellen, dass bei einem Rechtsbruch die Republikaner im Kongress da einfach zusehen würden. Und das ist jetzt alles nur Spekulation. Ich gehe davon aus, dass wir eine saubere Regierung erleben werden.
Vor 8 Jahren war es vor allem eine unvorbereitete Regierung. Als er reingekommen, man könnte fast sagen, ist da reingestolpert. Da waren lange viele Posten frei. Jetzt ist es deutlich orchestrierter. Es gibt dieses Project 2025 von der konservativen Heritage Foundation, unter deren Dach das zusammengestellt wurde. Davon hat sich Donald Trump zwar distanziert, aber da sind viele, viele Punkte deckungsgleich. Ist es die Angst hier bei vielen vor einem noch autoritärer agierenden Präsidenten? Ist sie gerechtfertigt?
Es wird durchaus eine konservativere Regierung wie die jetzige unter Joe Biden. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber wir sind ein Rechtsstaat. Wie gesagt, wir haben hier ein Checks and Balances-System zwischen Kongress, Präsident und Gerichtshof. Und ich würde jetzt noch nicht vorausblickend sagen, wo er noch nicht einmal im Amt ist, dass da oder da mich sich fürchten muss vor der einen außen- oder innenpolitischen Initiative. Das muss alles noch gedeckt werden. Und wir werden sehen, wie es sich entwickelt.
Kommen wir mal von der Innenpolitik dann zur Außenpolitik. Es ist ja auch im Vorfeld viel davon die Rede gewesen, dass unter Trump eine Rückkehr zum Isolationismus kommen wird. Werden sich die USA wirklich als ordnungspolitische Weltmacht auch wirklich zurückziehen?
Donald Trump ist jemand, der Ambiguität bis hin zur Ambivalenz übt und lebt. Ich glaube, er möchte über die Politik schweben. Alle sind Bittsteller, die um seine Aufmerksamkeit werben. Und insofern, dass er dies praktiziert, weiß man nicht genau, wie er sich letztendlich positionieren wird. Und ich glaube, das ist etwas, das auch wünschenswert sein kann. Man sieht ja heute in den Fachleuten in Europa, in den sozialen Medien, wo man betont, man muss doppelt und dreifach jetzt die Ukraine unterstützen. Man muss mehr für Verteidigung tun. Wo war das gestern oder vorgestern? Es könnte sein, dass man sich ausgeruht hat unter der Amtszeit, unter der Umarmung und Joe Biden, und jetzt ist der Weckruf da. Ich hoffe nur, dass Europa wirklich bereit ist, aufzuspringen und da auch die Lastenteilung mitzutragen.
Wie spielt da dann rein, dass in Deutschland jetzt gerade eine handfeste Regierungskrise gerade heute am Tag nach der Wahl ausgebrochen ist und da ja wenig Klarheit herrscht, wie es da weitergeht im Vergleich zu hier?
Das ist ein Riesenproblem. Wir haben gerade jetzt Daten vor ein paar Stunden von unserem Handelsministerium, unser Commerce Department, dass das Handelsbilanzdefizit im Güterhandel mit Europa heuer wahrscheinlich ein Rekordhoch erreichen wird. Das wird Donald Trump nicht nur mit Freude erfüllen, und da bräuchte man ja eigentlich eine Antwort von Europa. Aber wer wird diese Antwort geben? Die Ampel wird gerade abgeschaltet, offensichtlich. Emmanuel Macron ist politisch angeschlagen. Die Briten sind außerhalb der EU. Der polnische Premierminister hat sich mit den Republikanern im Senat vor ein paar Monaten verprellt. Da bleibt vielleicht Ursula von der Leyen, aber sie braucht die Staaten hinter sich. Oder Giorgia Meloni in Italien, die als nationalkonservative Kraft mit transatlantischer Gesinnung durchaus eine Brücke bilden könnte. Aber auch wenn Italien die drittgrößte Eurozone-Wirtschaft darstellt, man kann bei Deutschland nicht vorbei. Man braucht in Berlin eine starke Regierung. Es wäre wünschenswert, und das ist wirklich ein sehr ungeeigneter Zeitpunkt, dass in Berlin eine Regierungskrise ausbricht, gerade wo jetzt Donald Trump so viel politisches Kapital tankt und nicht gerade ein Freundbild von Deutschland in den letzten Jahren immer wieder gebracht hat.
Fragezeichen also sowohl in diese Richtung des Atlantiks als auch in die andere. Vielen Dank, Peter Rau, für diese Einschätzung hier bei uns im Studio. Ja, diese Wahl hat nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika selbst hier in ihren Bann gezogen. Weltweit war mit Spannung darauf geblickt worden. Wir haben es ja gerade auch nochmal angesprochen mit Peter Rau. Auch bei uns in Deutschland natürlich steht die große Frage jetzt im Raum, was bedeutet das denn nun auch für uns? In sicherheitspolitischer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht natürlich auch. Die Reaktion auf diese US-Wahl und die möglichen Auswirkungen fasst Oliver Salle zusammen.
Diesig liegt das Kanzleramt im Nebel. Der Morgen nach der US-Wahl weckt in Berlin Erinnerungen an eine Zeit, die man hinter sich geglaubt hat. Es wird wieder unangenehm. Hier hätte man sich wohl ein anderes Wahlergebnis gewünscht. An Trump gerichtet beschwört Bundeskanzler Scholz am Mittag die Vorteile der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
Von der transatlantischen Partnerschaft profitieren beide Seiten. Die EU und die USA sind zwei ähnlich große Wirtschaftsräume, verbunden durch die engsten wirtschaftlichen Beziehungen weltweit. Und deshalb gilt, we are better off together. Gemeinsam können wir viel mehr durchsetzen als gegeneinander.
Dem stimmt auch NATO-Generalsekretär Rutte zu. Trumps Führung werde erneut der Schlüssel für eine starke Allianz sein, schreibt er auf X und hofft, dass Trump der Allianz nicht erneut mit Rückzug droht. Die Aufgaben, die auf Deutschland und Europa zukommen, sind groß. Ein Ende der amerikanischen Ukraine-Hilfen steht im Raum und die Frage, wie sehr die NATO durch einen Präsidenten Trump geschwächt werden könnte. Sicherheitsexperten warnen.
Es braucht die politische Geschlossenheit und es braucht die militärische Einsatzfähigkeit. Die beiden zusammen. Und Trump besteht die Befürchtung, unterminiert beides. Die politische Geschlossenheit, weil er transaktional ist, unberechenbar, wenig koordiniert, aber wahrscheinlich auch militärisch, indem er konventionelle Fähigkeiten nicht mehr bereitstellt.
Aus Moskau kommen zunächst keine Glückwünsche an Trump. Der Wahlsieg könnte dem Kreml aber entgegenkommen. Man sei bereit, den Krieg in der Ukraine zu beenden, heißt es, allerdings zu Putins Bedingungen. Auch für Deutschlands Wirtschaft bringt die Rückkehr Trumps weitere Unsicherheiten. Die angedrohten Zölle von 10% würden Branchen wie die angeschlagene deutsche Autoindustrie zusätzlich treffen. Volkswirte warnen vor einer Bedrohung für den Wohlstand in Deutschland.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit geraumer Zeit unter enormem Druck, weil die Weltwirtschaft schwächelt, weil es geopolitische Risiken gibt und die deutsche Wirtschaft besonders international vernetzt ist. In diesem Sinne ist die Trump-Wahl keine gute Botschaft. Sie verstärkt genau diese Druckfaktoren.
Mit Frankreichs Präsident Macron gratuliert auf X ein alter Bekannter Trumps und versucht, seinem Sieg etwas Positives abzugewinnen, als Chance für ein stärkeres, unabhängigeres Europa. Auf dem EU-Gipfel in Budapest können die europäischen Regierungschefs ab morgen versuchen, einen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen.
Und genau dorthin schalten wir jetzt zu unserer Brüssel-Korrespondentin Tina Hassel nach Budapest. Tina, was bedeutet der Wahlausgang in den Vereinigten Staaten für die Europäische Union?
Ja, Ingo, die EU muss sich auf harte Zeiten einstellen und das ausgerechnet in einem Moment, in dem wichtige Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich politisch geschwächt und ohne klare Führung sind. Sicherheitspolitisch ist Europa abhängig von den USA. Die Europäer müssen also jetzt sehr schnell sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Und zur Wahrheit gehört, die Rüstungsproduktion lässt sich nur mal nicht so schnell hochfahren. Auch der erste EU-Verteidigungskommissar wird da nicht zaubern können. Und für einen drohenden Handelskrieg hat die Kommission mögliche Szenarien durchgespielt. Zunächst will man Trump einen Deal anbieten. Dabei könnte die EU vor allem mehr amerikanisches Flüssiggas kaufen. Sollte Trump trotzdem hohe Importzölle verhängen, verfügt man auch über eine Liste mit Gegenmaßnahmen, mit denen dann die Europäer ihre Muskeln spielen lassen wollen. Aber die größte Herausforderung wird sein, die EU zusammenzuhalten. Und ob das gelingt, zeigt sich vielleicht schon hier. Denn der erste EU-Gipfel nach der US-Wahl findet ausgerechnet beim größten Trump-Anhänger Orbán statt.
Vielen Dank, Tina, nach Budapest. Und damit gehen wir gleich weiter nach Kiew, in die ukrainische Hauptstadt, zu unserer Reporterin Birgit Firnig. Gerne. Birgit, wie sieht man das dort? Was bedeutet nun dieser Wechsel im Weißen Haus für die Ukraine und ihren Überlebenskampf gegen die russische Invasion?
Der Sieg von Donald Trump bedeutet hier vor allem Unberechenbarkeit. Und ja, es gibt die Stimmen hier in der Ukraine, die darin eine Chance sehen. Die verweisen darauf, dass Unberechenbarkeit im Kalten Krieg eben auch dazu geführt hat, dass eben Abschreckung, die Politik der Abschreckung funktioniert hat. Aber die Ankündigung, diesen Krieg binnen 24 Stunden beenden zu wollen, das sorgt hier in der Ukraine vor allem für große Sorge. Denn schließlich hat man da den Eindruck, und man hört hier hinter mir die Sirenen, man hat da den Eindruck, dass Trump einen schnellen Deal will und dass das eben nur möglich sein wird, wenn die Ukraine Zugeständnisse macht. Und über all dem steht natürlich auch die Sorge, dass die Vereinigten Staaten nun als größter Geldgeber wegfallen können. Und man weiß hier in der Ukraine ganz genau, dass die Europäer diese Lücke nicht schließen können. Und das weiß man nicht erst seit der Regierungskrise in Deutschland heute Abend.
Vielen Dank, Birgit, nach Kiew für diese Einschätzungen. Und wir blicken jetzt auch noch mal auf den anderen großen aktuellen Krisenherd, die Lage im Nahen Osten, und gehen dazu weiter nach Tel Aviv zu unserem Korrespondenten Christian Limpert. Christian, Israels Premier Netanyahu, der hat heute schon mit Donald Trump telefoniert. Aus seinem Büro hieß es, das Gespräch sei warm und herzlich gewesen. Die beiden kennen sich ja auch schon sehr lange. Könnte Netanyahu eine US-Regierung unter Trump als so eine Art Freifahrtschein bei künftigen militärischen Aktionen irgendwie verstehen, insbesondere auch mit Blick auf den Iran?
Das könnte und kann man hier so interpretieren. Netanyahu hat als einer der Ersten gratuliert. Er hat von einer kraftvollen Neuauflage dieser Allianz gesprochen. Das heißt, ja, eventuell hofft er auf mehr freie Hand. Mit Blick auf den Iran hatte ja US-Präsident Biden darauf gedrängt in der letzten Eskalationsrunde, dass Israel eben nicht das iranische Atomprogramm angreift. Donald Trump im Wahlkampf hatte per X genau das gefordert. Aber Trump hat im Wahlkampf auch gesagt, dass er keinen Krieg mit amerikanischer Beteiligung möchte. Genau darauf würde aber ein Angriff auf das iranische Nuklearprogramm hinauslaufen. Trump hat im Wahlkampf auch mit Blick auf die muslimische Wählerschaft versprochen, die Kriege in Nahost zu beenden. Er soll gefordert haben, dass der Krieg in Gaza bis zu seinem Amtsantritt beendet ist. Und auch das hat man natürlich in Israel gehört. Und so schwingt neben der Freude, neben der Hoffnung auf mehr freie Hand, auf mehr amerikanische Unterstützung, auch die Sorge vor einer gewissen Unberechenbarkeit von Donald Trump mit.
Vielen Dank, Christian, für die Eindrücke und Einschätzungen nach Tel Aviv. Ja, soweit unsere Korrespondenten. Donald Trump kehrt zurück in das Weiße Haus hier hinter mir. Und dazu hat jetzt unser Brüssel-Korrespondent Christian Feld vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Eins vorweg, natürlich kann man sich jetzt aus der Ferne verwundert damit beschäftigen, warum Millionen in den USA diesen Mann gewählt haben. Bringt aber nichts, das war nicht unsere Wahl. Ich möchte nach vorne schauen. Der Blick aus Europa, auf uns. Und da gibt es genug zu kritisieren. Ein Satz, auch heute wieder gefallen, drückt die ganze Misere aus. Europa muss dringend mehr Verantwortung übernehmen. Ein Satz so richtig wie völlig ausgeleiert. Wie oft war das bereits die treffende Diagnose? Zum Beispiel, als Donald Trump zum ersten Mal Präsident wurde. Doch dann holte der Demokrat Joe Biden das Weiße Haus zurück. Aufatmen, durchatmen und mehr Verantwortung nicht mehr so dringend. Und so blieb Europa eben sehr abhängig von den USA. Aber es soll nicht bei der Kritik bleiben. Hier ist ein praktischer Schritt, wie die Europäische Union mehr selbst für die eigene Sicherheit tun kann. Also, im EU-Parlament saß heute ein Mann, der bald dringend Unterstützung braucht. Der Litauer Andrius Kubilius soll als EU-Kommissar für Verteidigung die europäische Rüstungsindustrie stärken. Mithelfen, dass die 27 EU-Staaten ihr Geld dafür gemeinsam besser ausgeben. Das aber wird Kubilius nur schaffen, wenn die 27 Mitglieder das auch wollen, mitmachen und nicht doch wieder nur die eigenen Rüstungsunternehmen schützen. Dann nämlich würde der neue EU-Kommissar als Frühstücksdirektor enden. Ein Schritt nur. Mir fällt da der schöne Spruch ein: Machen ist wie wollen, nur krasser.
Die Meinung von Christian Feld. Und damit können wir zum Ende dieses Teils der Tagesthemen live aus der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. zum Wahlsieg von Donald Trump, der zum 47. Präsidenten der USA gewählt ist und hier hinter mir ins Weiße Haus im Januar dann einziehen wird. Wir gehen jetzt aber zurück nach Hamburg, wo Julia Niharika dann weitermacht zur Regierungskrise und dem Platzen der Ampelkoalition in Berlin.
Ja, vielen Dank, Ingo, nach Washington. Und zur Krise ist mir jetzt der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister der Grünen zugeschaltet. Guten Abend, Herr Habeck.
Hallo, guten Abend nach Hamburg.
Herr Habeck, der ausgemachte Buhmann in Berlin ist jetzt Christian Lindner. Sehen Sie das auch so?
Ich habe mit Christian Lindner, obwohl wir immer politisch unterschiedlich gestartet sind in den letzten 3 Jahren, immer wieder gute Dinge hinbekommen. Immer wieder ist es uns gelungen, uns auf ein Wirtschaftspapier zu einigen, Initiativen zu entfalten, Wachstums- und Bürokratieimpulse, also Entbürokratisierungsimpulse zu setzen. Ich hatte aber schon den Eindruck in den letzten Wochen und Tagen, dass Christian Lindner und die FDP jetzt einen Weg raus aus der Regierung gesucht hat. Messbar an diesem Papier, das ja seit einer Woche ungefähr in der Weltöffentlichkeit ist, woraus man sehen kann, dass sie vorgeschlagen haben, länger bei den fossilen Energien zu bleiben, was höhere Preise für die Verbraucher und die Verbraucher bedeutet hätte, und gleichzeitig die soziale Sicherung abzubauen, also die Menschen mit den höheren Preisen alleine zu lassen. Und da können die sich nicht wundern, dass wir da, dass ich da nicht mitgehe. Das musste man als Provokation empfinden. Und es ist tragisch und wäre auch vermeidbar gewesen, dieser heutige Abend, aber dann natürlich auch auf eine Art folgerichtig.
Und es ging in dem Papier ja auch um Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Hätten Sie ihm da nicht ein Stück entgegenkommen können?
Das bin ich. Wir haben ja gesagt, die Mittel, die nicht gebraucht werden, die können helfen, den Haushalt, die Haushaltslücke zu schließen, obwohl sie dafür nicht gedacht sind. Das sind ja Mittel zur Unterstützung der Wirtschaft. Und die kann ja, wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, gerade angesichts der amerikanischen Wahl wirklich Unterstützung gebrauchen. Also lieber hätte ich die Gelder genommen, um die Strompreise in Deutschland runterzubringen. Aber klar, man hätte hier auch, oder ich wäre auch immer bereit gewesen, pragmatisch zu sein. Wir hatten verschiedene Möglichkeiten, die Haushaltslücke zu schließen. Es gab Möglichkeiten genug. Wenn man es gewollt hätte, hätte man es machen können. Und deswegen gerade an diesem Abend, der ja, den Tag beendet, der mit Donald Trump begann, muss ich sagen, es fühlt sich fast tragisch an, nicht richtig. Aber es ist so gekommen und deswegen muss man jetzt den Blick nach vorne richten. Und nach vorne richten heißt, dass die Regierung bis zu einer Neuwahl, gerade auf internationaler Bühne, natürlich jetzt die Rolle Deutschlands in Europa voll wahrnehmen muss.
Herr Habeck, Sie sagen, es ist tragisch, aber Sie haben sich ja auch nicht durchsetzen können. All Ihre Appelle zum Weitermachen, auch am Montag hier bei uns in der Sendung, haben nicht gefruchtet. War das heute der unvermeidliche letzte Akt der Ampel?
Ja. Und noch einmal, wenn man es misst an den Herausforderungen, die wir haben, veränderte Geopolitik, die Kriege in unserer Nachbarschaft, die Wahl in den USA, die Kommission, die jetzt in Ungarn tagt, das sind ja fast sprichwörtliche Bilder. Eigentlich hätte Deutschland in dieser Situation voll handlungssicher agieren müssen. Wir hätten nicht auf unsere Wahlprogramme und vielleicht die nächste Wahl schauen müssen, wie man es unterstellen muss, aber es hat nicht gereicht. Nochmal, ich will unterstreichen, was ich auch so fühle, und ich glaube, jeder erwartet das von uns. Wir sind ja als Regierungsmitglieder nicht mehr in allererster Linie unseren Parteien oder unserem persönlichen Ansehen verpflichtet, sondern dass wir die Aufgaben lösen, die uns gestellt werden. Und dem sind wir heute nicht nachgekommen. Das muss man sagen. Ich finde auch, dass die FDP die größte Verantwortung dafür hat. Trotzdem, das hätte man versuchen müssen, anders zu machen. Meine Kraft hat nicht gereicht, dass es anders gekommen ist, dass diese Regierung handlungsfähig bleibt.
Herr Habeck, abgesehen von Ihrer Kraft, in den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer weniger Zustimmung zur Arbeit der Ampelkoalition. Welchen Anteil haben die Grünen am Scheitern der Koalition?
Die Regierung ist auf einer anderen Basis gegründet worden, als dann die Probleme, die danach nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kamen, Deutschland bestimmt haben. Als wir als Fortschrittskoalition gestartet sind, war das Projekt einer gesellschaftlichen Erneuerung das, was uns geeint hat. Wirtschafts- und finanzpolitisch waren wir immer sehr weit auseinander. Nur spielte das am Anfang der Regierungszeit keine so ganz große Rolle. Dann kam der Angriffskrieg, die drohende Gasmangellage, hohe Energiepreise, und wir haben nochmal die Kraft gefunden, mit den großen Sondervermögen die größte Not in Deutschland zu lindern. Nachdem die dann weg waren durch das Verfassungsgerichtsurteil, ist die finanz- und wirtschaftspolitische Grundfragestellung so dominant geworden, dass wir eigentlich nicht mehr gut zueinander gepasst haben. Trotzdem haben wir uns immer wieder zusammengerauft. Aber jetzt bei diesen Haushaltsverhandlungen hat die FDP aus meiner Sicht nicht mehr die Geschmeidigkeit gefunden, pragmatische Wege zu gehen. So, und so ärgerlich das ist und aus meiner Sicht so falsch es ist eine Realität in Deutschland, dass es nicht mehr weiterging mit uns.
Herr Habeck, die Entlassung von Christian Lindner als Bundesfinanzminister haben Sie folgerichtig wie unnötig genannt. Gibt es denn Einigkeit mit der SPD oder droht auch da weiterer Streit?
Eine größere Einigkeit bei den wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen. Die gibt es ohne Frage mit der SPD. Also die, sagen wir, weltanschaulichen oder, wenn Sie so wollen, prinzipiellen Unterschiede, die sind dann nicht so groß. Na klar, sind wir unterschiedliche Parteien, sonst wird es die Grünen ja gar nicht geben. Trotzdem, solange jetzt diese Regierung bis zur Neuwahl weitermacht, setze ich darauf, dass wir deutlich weniger streiten, eine Einigkeit und auch eine Geschlossenheit ausstrahlen. Und man wird sich danach hoffentlich fragen können, warum ging es denn nicht die ganze Zeit so?
Geschlossenheit bei Rot-Grün ist das eine, aber wird es nicht schwierig, Mehrheiten im Bundestag zu finden für das, was Sie jetzt noch umsetzen wollen, während gleichzeitig alle Parteien schon im Wahlkampfmodus sind?
Ja, das ist richtig. Wir haben keine Mehrheit mehr. Vielleicht gelingt es noch, einige wichtige Gesetze zu verabschieden. Das hängt auch ganz maßgeblich von dem Selbstverständnis der Union ab. Ich kann nur dafür werben, dass wir hier auch an der Stelle das, was unbedingt nötig ist, in einer parteipolitischen Gemeinsamkeit hinbekommen. Das könnte auch mal eine Übung sein, wie wir vielleicht politisch in der Zukunft agieren. Denn mit dem Scheitern der Ampel ist ja nicht nur ein Drei-Parteien-Bündnis gescheitert, sondern möglicherweise auch eine etablierte Form der Politik an seine Grenzen gestoßen. Denn die nächsten Regierungen werden ja auch nicht spannungsfrei sein. Also zu sagen, wir haben die Mehrheit und wir ziehen das jetzt durch, scheint irgendwie ein begrenztes Modell zu sein. Wir müssen in Deutschland wieder konsensfähig werden. Also nicht nur die Inhalte, sondern auch nochmal den Stil der Politik überdenken. Das könnte jetzt in den nächsten 3-4 Monaten bis zur Neuwahl schon mal probiert werden. Allerdings sicherlich wegen des jetzt aufziehenden oder im Grunde heute begonnenen Wahlkampfs nicht voll durchgezogen werden. Aber ja, wir haben keine Mehrheit mehr und müssen trotzdem noch versuchen, ein paar Dinge hinzubekommen.
Schauen wir nochmal zu den Neuwahlen. Die wollten Sie unbedingt vermeiden. Jetzt kommen sie doch. Machen Sie sich Sorgen angesichts der schwachen Umfragewerte Ihrer Partei?
Nein, das war nicht mein Punkt. Also man merkte die ganze Zeit, dass diese Ampelregierung ihre Zukunft hinter sich hat. Mein Punkt war, wir brauchen den Haushalt. Jetzt haben wir eine Situation, und zwar, und die halte ich wirklich für, also ärgerlich ist ein zu kleines Wort. Wir haben jetzt keinen Haushalt, der wird bis zur Neuwahl nicht da sein. Dann haben wir eine Koalitionsverhandlungsphase nach der Neuwahl, also kommen noch mal ein paar Wochen oder Monate drauf. Und dann ist eine neue Regierung im Amt, wenn sie denn im Amt ist, und braucht Zeit für einen neuen Haushalt. Wir laufen also auf eine Phase von einem halben bis einem Dreivierteljahr ohne Haushalt zu. Und das ist nicht gut. Das hätte vermieden werden müssen. Und danach wäre ein anderer Schnack gewesen. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, wir müssen zwingend bis zum Ende durchhalten. Aber den verfluchten Haushalt, den hätten wir hinbekommen müssen. Und dann hätte man sehen müssen, wie es weitergeht. Ja, nun ist es anders gekommen.
Aber wie wollen Sie jetzt ganz konkret für Stabilität sorgen in dieser Situation?
Indem wir geordnet, aber zügig den Weg zu Neuwahlen freimachen und suchen und in der Übergangsphase vielleicht einen Weg finden, die wirklich wichtigen Gesetze, die sicherheitsrelevanten Gesetze in einem breiteren Parteienkonsens zu verabschieden. Es könnte ja so sein, dass bei der nächsten Bundestagswahl nicht die Partei belohnt wird, die möglichst destruktiv ist und immer anderen die Schuld gibt, sondern jetzt schon hilft, zum Wohle des Landes das Beste zu tun. Das könnte ja auch mal ein Ansatz sein, aus dieser miesepetrigen Stimmung, die wir im Land haben, rauszukommen. Und wenn das gelingt, dann gibt es einen Wettlauf des konstruktiven Politikgestaltens, könnte ja jetzt schon beginnen. Klingt vielleicht ein bisschen naiv, ich weiß ja, in welcher politischen Welt ich lebe, aber das wäre meine Antwort. So muss es doch sein. So soll doch das Land sein und die Politik sein, an die wir glauben und die wir hier haben wollen. Warum legen wir nicht damit los?
Tja, danke schön, Robert Habeck. Das entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler. Vielen Dank für das Gespräch, Bundeswirtschaftsminister Habeck von Bündnis 90 Die Grünen.
Schönen Abend Ihnen.
Und aus Brüssel zugeschaltet spreche ich jetzt mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Jedenfalls sollte sie gleich vorliegen. Sie wissen, sie ist Mitglied des FDP-Präsidiums und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Und heute Abend war sie bei der FDP-Fraktionssitzung dabei. Im Moment steht die Leitung offenbar noch nicht des Kleine Sekunde. Es ist ein besonderer Abend und Sie merken, wir schalten ganz schnell in alle möglichen Teile des Landes. Und jetzt ist sie da. Guten Abend, Frau Strack-Zimmermann.
Guten Abend. So weit ist Brüssel dann doch nicht von Berlin weg.
Frau Strack-Zimmermann, war die FDP-Fraktion denn einstimmig der Meinung, dass man nicht mehr mitregieren will?
Ja, die FDP-Fraktion hat dem Finanzminister und den Ministern bzw. der Ministerin gedankt für ihr Engagement. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, um das Ganze einzuordnen, dass Christian Lindner ja einen Plan für einen Haushalt vorgelegt hat. Und auf Basis dieses Planes, auf Basis dieser Idee, man miteinander sprechen sollte. Und dass der Kanzler in diesem Zuge dann vom Minister eben Zugeständnisse haben wollte, also nicht konstruktiv war, sondern ihn auch noch sozusagen aus der Regierung entlassen hat. Das in einer Phase, wo es, wie Herr Habeck gerade sagte, der Haushalt ja aufgestellt werden sollte, ist schon seltsam. Und was noch seltsamer ist, dass der Kanzler dann vor die Presse trat und auf dem Teleprompter bereits eine Rede vorbereitet hatte. Das heißt, wir schließen daraus, dass er wusste, es werden schwierige Gespräche, das ist keine Überraschung, aber dass er im Grunde genommen nicht mehr wollte. Und es geht hier jetzt auch nicht um einzelne Minister, es geht in der Tat um unser Land. Und Sie schalten mich gerade aus Brüssel zu. Es geht um Europa und alle schauen nicht nur jetzt, sondern seit Monaten, seit Jahren auf unser Land. Was macht der Bundeskanzler? Wo geht der Weg hin? Und keiner ist hier wirklich überrascht, dass die Koalition zu Ende ist.
Darüber sprechen wir gleich nochmal. Sie hatten ja gerade gesagt, Sie haben quasi jetzt die Schuld doch beim Kanzler gesehen. Aber in den vergangenen Tagen hatten viele das Gefühl, auch zuletzt mit dem Wirtschaftspapier, die FDP habe diesen Bruch mit der Koalition bewusst herbeigeführt.
Nein, darum geht es nicht, sondern Herr Habeck hatte ein Papier vorgelegt am Kanzler vorbei und das war sozusagen eine konstruktive Antwort, denn schauen Sie, in welcher Lage sind wir momentan? Wir haben große wirtschaftliche Probleme in Deutschland, die sich seit Jahren angebahnt haben. Wir haben einen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine, der uns unmittelbar auch berührt und in diesem Kontext muss man einen Haushalt aufstellen. Und das ist eben in diesem Kontext nicht gelungen. Und es war richtig, dass Christian Lindner dieses Papier auch noch mal klar gemacht hat, woraus es ihm als Finanzminister auch ankommt. Und ich glaube, auf so einer Basis kann man dann diskutieren. Das sollte man auch. Also sozusagen dem einen zu gutieren, er hat ein Papier, um Visionen zu haben und Vorstellungen. Und dem anderen, in diesem Fall Christian Lindner, er wolle einen Streit verursachen. Wissen Sie, das ist alles sehr klein gedacht, sondern es geht wirklich um unser Land, es geht um Europa, es geht um sehr viel, gerade und auch besonders, wenn man sieht, was in den Vereinigten Staaten gerade mit dem neuen Präsidenten ganz sicher auf uns zukommen wird, sowohl in der Wirtschaft als auch was die Sicherheitspolitik betrifft.
Bleiben wir noch ganz kurz bei der Wirtschaft, Frau Strack-Zimmermann. In diesem Papier, Sie sagen, es sind Visionen von Herrn Lindner, aber er ist Finanzminister. Da waren auch Punkte, die nicht mit dem Koalitionsvertrag vereinbar sind. Wie hätte das gehen sollen?
Naja, schauen Sie, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, da ist eben, war die Ukraine noch nicht besetzt, wie sie jetzt ist. Und wir haben jetzt eine völlig andere Lage, schon 70 Tage danach. Und man kann sagen, man hätte den Koalitionsvertrag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nochmal aufsetzen müssen, weil die Parameter sich verändert haben. Das wurde nicht gemacht. Aber losgelöst davon, es kann ja nicht sein, dass wenn ein Finanzminister der Bundesrepublik Vorschläge macht, um klarzumachen, dass so, wie wir es bisher gemacht haben, es nicht funktioniert. Die Wirtschaft stagniert. Die Vorschläge des Kanzlers waren minimalistisch, waren ohne Ambitionen. Und so kann man dieses Land nicht führen. Und apropos Führen, er hat immer wieder gesagt, dass wer Führung bestellt, bekommt sie. Und diese Führung ist eben nie gekommen, weil er keine Ambitionen hat. Und was die Ukraine betrifft, es wurde wieder darauf hingewiesen, die Ukraine zu unterstützen, die entsprechenden, vor allen Dingen den Taurus zu liefern. In der Ukraine, 2000 Kilometer von Berlin entfernt, das ist ungefähr die Entfernung bis nach Madrid, stehen 10.000 nordkoreanische Soldaten und kämpfen auf europäischem Boden. Es geht also um viel, viel mehr als das, was der Kanzler vor Augen gehabt hat. Und insofern ist das, was jetzt passiert ist und dass er den Finanzminister entlässt, just in diesem Augenblick und das vorbereitet, das ist, glaube ich, der Ernsthaftigkeit der Lage für Deutschland und Europa nicht würdig.
Darüber sprechen wir gleich weiter. Wir hören gerade, dass offenbar alle FDP-Ministerinnen und Minister geschlossen zurücktreten. Was ist da dran?
Ja, das kann ich bestätigen. Das wird jetzt keinen überraschen. Wenn man den Finanzminister, einen FDP-Minister entlässt, dann ist es für die anderen Minister und die Ministerin selbstverständlich gewesen, dass wir in einem Team sind. Das heißt, wenn der Kanzler meint, mit dem Finanzminister nicht mehr zusammenzuarbeiten wollen, dann haben die anderen auch gesagt, dann treten sie auch und bitten um den Rücktritt. Also sie müssen das ja sozusagen formal beantragen. Und das ist so. Damit zieht sich die freie Demokratie aus dieser Regierung zurück. Ich möchte wirklich betonen, dass das Gespräch konstruktiv angesetzt war und dass die Reaktion des Kanzlers offensichtlich vorbereitet war. Und nun ist die Situation, wie sie ist.
Das heißt, Sie sehen keine Verantwortung bei der FDP für das Scheitern?
Ach, wissen Sie, wenn Sie jetzt mal die letzten 3 Jahre nehmen und es sind 3 Parteien, dann gibt es immer den einen oder anderen Moment, wo jemand unter Umständen falsch reagiert hat. Das bestreitet ja auch keiner. Aber wir haben einfach eine Lage, sorry, wenn ich mich wiederhole, die eben in der Form nicht absehbar war. Und wir haben jetzt wirtschaftliche Probleme. Das wird Ihnen jeder Mittelständler, jeder Unternehmer, jeder Mitarbeiter einer Firma bestätigen. Wir können so nicht weitermachen. Und wir leben in einer Sicherheitslage, die ausgesprochen kritisch ist. Die ist wirklich ernst. Und deswegen war es von großer Relevanz, auch gerade weil auch in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident antritt, von dem wir wissen, dass er klare Vorstellungen hat, was Wirtschaft betrifft, klare Vorstellung hat, was die Sicherheit betrifft, dass wir uns als Deutsche, die größte Nation in Europa entsprechend einbringen. Und wenn das alles nicht mehr möglich ist, dann muss man eben auch die Konsequenzen ziehen. Wobei in diesem Fall der Kanzler ja, ich glaube, sehr spontan etwas gemacht hat, was ein großer Schaden für Deutschland ist. An den Freien Demokraten hat es nicht gelegen. Wir haben wirklich konstruktive und gute Vorschläge gemacht.
Über die Sicherheitspolitik sprechen wir gleich nochmal. Die Vorwürfe von Kanzler Scholz an Ihren Parteivorsitzenden, die sind harsch. Der FDP gehe es nur um die eigene Klientel und um das kurzfristige Überleben, sagt er. Lindner sei ein kleinkarierter Taktierer, der Vertrauen gebrochen habe. Ist da vielleicht doch etwas dran?
Wissen Sie, der Kanzler redet ja nicht viel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hätte mir manchmal gewünscht, er hätte sich zum Ukraine-Krieg anders geäußert. Er hätte klar Farbe bekannt, dass er just in dieser Ernsthaftigkeit, wo es ums Land und um Europa geht, derart verbal daneben langt. Das möchte ich eigentlich nicht weiter kommentieren.
Aber welchen Anteil an Verantwortung sehen Sie denn bei der FDP?
Wenn 3 Parteien zusammenkommen, die in der Tat in Wirtschafts- und Finanzfragen sehr weit auseinanderliegen, tragen immer alle eine gemeinsame Verantwortung. Das ist die Idee einer Regierung. Das ist nicht leicht, zu dritt so etwas zu machen. Und es hat sich ja herausgestellt in den letzten Wochen und Monaten, dass die Unterschiede aufgrund des äußeren Drucks, aber auch des inneren Drucks, also der äußere Druck, das, was Russland mit Europa übrigens in Gänze, also der Druck, der auf Europa dasteht, das sind ja alles Dinge, die natürlich auch das Umfeld verändert hat. Und insofern war es richtig und gut, eben Vorschläge zu machen.
Aber umso mehr muss es Sie ja schmerzen, jetzt eben nicht mehr die Unterstützung der Ukraine durch die Bundesregierung weiterführen zu können.
Ja, das können wir schon. Wir sind hier in Europa. Ich bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier in Europa. Wir werden das unterstützen. Wir haben just gerade den designierten Verteidigungskommissar die Anhörung gehabt. Und insofern sind wir sehr klar aufgestellt. Dankeschön. Die Partei ist sehr klar aufgestellt. Und was die Ukraine betrifft, sie kann sich auf uns verlassen und Deutschland und Europa auch.
Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Dankeschön für dieses Gespräch, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Ich danke Ihnen.
Und inzwischen gibt es auch Reaktionen aus der Opposition. Der Leiter unseres Hauptstadtstudios, Markus Preis, hat gerade dieses Interview mit Roderich Kiesewetter von der Unionsfraktion geführt.
Und bei mir ist aus der CDU-CSU-Fraktion Roderich Kiesewetter. Herr Kiesewetter, die Ampel bricht auseinander am Tag, an dem Donald Trump zum 2. Mal US-Präsident wird. Ist das eine gute Entwicklung in Deutschland oder eine besorgniserregende?
Es ist deshalb besorgniserregend, weil der Kanzler über 2 Jahre versäumt hat, europäische Unterstützung für die Ukraine zu schaffen und weil er den Amerikanern nicht klargemacht hat, dass wir Europäer in der Lage sind, die Hilfe für die Ukraine und für unsere eigene Sicherheit selbst zu organisieren.
Aber ist es sozusagen Stand jetzt gut, dass es zu Ende ist, oder ist es eine gefährliche Situation?
Das müssen wir mit allergrößter Sensibilität und Demut angehen, denn jetzt kommt es darauf an, dass unsere Bevölkerung Vertrauen findet in Neuwahlen und Vertrauen findet in eine Union, die in den Umfragen mehr Zuspruch hat als die Regierungsparteien oder noch Regierungsparteien zusammen. Und das bedeutet, dass wir mit Demut die Aufgabe, die auf uns zukommt, annehmen müssen. Und hier geht es darum, die Handlungsfähigkeit dieses Landes zu bewahren.
Stichwort Handlungsfähigkeit. Der Bundeskanzler hat heute gesagt, er möchte erst im Januar die Vertrauensfrage stellen, weil es noch Gesetze zu regeln gibt. Und er setzt auch auf die Union, die noch durchzubringen. Wird er da Unterstützung bekommen?
Unsere Fraktion trifft sich morgen früh um 8 Uhr. Das müssen die Gremien der Union entscheiden, unter der Führung von Friedrich Merz. Jedenfalls ist Januar deutlich zu spät. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung. Das Vertrauen ist heute verspielt worden. Dann kann die Vertrauensfrage nicht im Januar gestellt werden. Und wir haben ja auch eine andere Möglichkeit. Beispielsweise über ein konstruktives Misstrauensvotum könnten FDP, Grüne und die Union Friedrich Merz zum Kanzler wählen. Dann wären wir handlungsfähig. Das müssen aber die Gremien entscheiden. Aber es gibt Lösungen für dieses Land. Und vor allen Dingen brauchen wir die Handlungsfähigkeit für uns.
Ist das eine Perspektive für die Union, wenn Grüne und FDP in dieser Ampel auch nicht besonders harmoniert haben, jetzt das als ein konstruktives Misstrauensvotum anzulegen und damit Friedrich Merz zum Kanzler zu wählen?
Entscheidend ist, dass wir Neuwahlen versuchen, weil die Bevölkerung nicht zufrieden ist mit der gegenwärtigen Lage. Und dass wir die Neuwahlen so organisieren, dass die Bevölkerung auch Zeit hat, sich zu orientieren. Es geht darum, dass wir eine handlungsfähige Regierung haben. Dazu muss ein funktionsfähiger Haushalt bestehen. Und wir brauchen eine Antwort auf die dramatische Lage in der Ukraine. Und wir können es uns nicht leisten, dass Putin die Amerikaner aus Europa mit einem Deal mit Trump hinaustreibt. Und wir müssen auch Trump signalisieren, dass es einen Mehrwert hat, auf Europa zu bauen. Und da kommt es auf Deutschland und eine verlässliche Bundesregierung an.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Vertrauensfrage im Januar und Wahlen im März ist viel zu spät. Was ist das Kalkül von Olaf Scholz, es möglichst so spät zu haben?
Nun, je später es ist, desto größer hat er die Aussicht, die Fehler, die er gemacht hat, noch in Ansätzen, ja, an denen herumzuoperieren. Aber das ist vorbei. Das Vertrauen ist weg. Diese Ampel hat abgewirtschaftet. Und wenn das im Verkehr die Ampel ausfällt, dann fährt man nicht einfach durch, sondern dann organisiert man den Verkehr besser. Und da müssen wir alle zusammenstehen, um das Vertrauen der Bevölkerung zu behalten und vor allen Dingen auch Wahlen zu organisieren, die für starke Mehrheiten sorgen. Wir wollen uns unsere Koalitionspartner aussuchen. Und am besten wäre es, wenn die Union so stark ist, dass wir nur einen Partner brauchen.
Die Union hat die Vorschläge, die jetzt auch als Scheidungspapier häufig bezeichnet wurden, von Christian Lindner, sehr gelobt. Ist die FDP der bevorzugte Koalitionspartner der Union?
Das, was Vizekanzler Lindner als Vizekanzler damals noch vorschlug, sind genau die richtigen Rezepte, die diese Regierung aber nicht anwenden will, um unsere Wirtschaft wieder fit zu machen, auch um Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates wieder zu gewinnen. Aber dazu braucht man Mehrheiten. Und da ist auch die FDP aufgefordert, über die 5%-Hürde zu kommen. Aber ich sage noch einmal, wir müssen das mit Demut machen. Hier haben parteitaktische Spielereien überhaupt keinen Sinn. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Land regierungsfähig bleibt und vor allen Dingen handlungsfähig. Europa schaut auf uns. Und wir müssen alles tun, dass Europa mit Blick auf die Amerikaner ernst genommen wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass über die Zukunft Europas zwischen Trump und Putin entschieden wird.
Ja, mit Markus Preis spreche ich gleich noch einmal. Vorher noch die harschen Worte, mit denen Kanzler Scholz heute kurz nach 21 Uhr das Ende der Ampelkoalition begründet hatte.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Markus Preis in Berlin, das ist ein historischer Abend. Wir haben eben noch mal die deutlichen Worte des Kanzlers gehört. Da scheint sich ja einiges aufgestaut zu haben in den letzten Tagen und auch Wochen.
Ja, in der Tat. Das war eine Abrechnung zwischen einem Kanzler und einem Minister, wie man sie, glaube ich, noch nie so in dieser Form erlebt hat. Und das zeigt, wie tief die Gräben in dieser Ampelregierung waren, sodass man auch heute Abend dann nicht mehr zusammenfinden konnte und Deutschland jetzt in dieser doch sehr, sehr schweren und so auch noch nicht gekannten Situation ist.
Und wie realistisch ist jetzt eine Zusammenarbeit zwischen SPD, Grünen und Union, nach dem, was wir gerade von Roderich Kiesewetter gehört haben?
Also die Gremien, vor allen Dingen auch der Union, die Fraktionen treffen sich morgen früh. Da wird man die Position bestimmen. Aber was ich höre und was ja auch bei Herrn Kiesewetter deutlich geworden ist schon ein bisschen, es gibt da schon eine große Vorsicht, dass man da quasi nicht, ich sag mal etwas vereinfacht, Olaf Scholz ein bisschen aus der Patsche hilft. Die Sorge ist schon die, dass man auf der einen Seite, Zeit verschafft dem Kanzler. Das ist die Sorge, die ich höre regelmäßig. Und jetzt sprecht ihr mir gerade alle gleichzeitig aufs Ohr. Wenn ich noch da bin, würde ich gerne weiterreden. Also die Sorge ist die, dass die Ampelregierung bzw. der Bundeskanzler auf Zeit spielen könnte, dass er eben deswegen auch versucht, relativ lange jetzt die Vertrauensfrage hinauszuzögern und dann eben auch eine Bundestagswahl zu haben, möglicherweise erst nach der Wahl in Hamburg. Das ist ja eine, wo es vielleicht noch mal ein bisschen Rückenwind für die SPD geben könnte, wenn man das heute Abend überhaupt erahnen kann, wer jetzt momentan Rückenwind hat. Aber das ist etwas, was natürlich die anderen Parteien unbedingt vermeiden wollen. Und zum anderen hört man da auch sehr stark, dass es auch der Bevölkerung überhaupt nicht zu vermitteln ist. Wir hören heute Abend, wie schlecht es um die Ampelregierung intern bestellt ist. Und dann soll es noch 2 Monate dauern, bis dann die Vertrauensfrage gestellt wird. Also ich denke, da werden wir in den kommenden Tagen noch einen ziemlichen Gegenwind hören und Forderungen, eben das Ganze viel, viel schneller zu machen.
Ja, Stichwort Gegenwind. Wie schätzt du das auf einer persönlichen Ebene ein? Der Ton zwischen Kanzler Scholz und Oppositionsführer Merz hatte sich zuletzt verschärft. Kann das überhaupt funktionieren, bis neu gewählt wird?
Also ich glaube, wir sind jetzt hier voll im Wahlkampf und beide werden sich sehr genau überlegen, vor allen Dingen Friedrich Merz auch, was ihm dann auch nutzt für diese anstehende Wahl. Das kann sein, dass es ihm aus seiner Sicht und aus der Unionssicht nutzt, eben möglichst wenig Kompromisse da zu machen, da nicht groß drauf einzugehen. Es kann aber auch sein, dass es Gesetze gibt oder Vorhaben, wo es vielleicht allen Beteiligten ganz recht ist, dass das noch geklärt ist. Es ist heute Abend schwer einzuschätzen. Genau deswegen treffen sich ja auch die Parteien morgen früh gleich wieder, um genau diese Dinge für sich abzuwägen, durchzudiskutieren und dann vielleicht auch schon mal erste Entscheidungen zu treffen.
Eine intensive Zeit in der Hauptstadt. Also Dankeschön, Markus Preis. Und wir schauen abschließend noch einmal zur Union, zu meiner Kollegin Sarah Frühauf. Sie steht im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin, denn dort beraten sich gerade die Spitzen der Unionsfraktion. Sarah, was hörst du aus der Fraktion?
Also diese Beratungen sind mittlerweile beendet. Hier hinter mir in den Gängen ist das Büro von Friedrich Merz. Und da haben sich auch die Parteispitzen der Union getroffen. Also der Parteivorsitzende Merz, Alexander Dobrindt, Carsten Lindemann soll auch dabei gewesen sein, PGF, Thorsten Frey. Und ja, die haben natürlich darüber gesprochen, wie geht es jetzt für die Union hier weiter. Die Union ist so nach eigenen Aussagen ganz gut vorbereitet auf eine Regierungsübernahme, einen Regierungswechsel, den sie sich ja erhoffen. Also an dem Regierungsprogramm wird jetzt schon seit einigen Wochen gearbeitet. Das soll auch jetzt vor Dezember schon fertig sein. Die Wahlkampfstrategie steht wohl auch. Bloß, was jetzt wohl heftig diskutiert wird und ein wenig strittig ist, auch die Frage, inwieweit kann man möglicherweise auf das Angebot von Kanzler Scholz eingehen, das für die Union relativ überraschend kam, beim Thema Wirtschaft und Verteidigung bis zu den Neuwahlen auch intensiv zusammenzuarbeiten. Und darüber wurde wohl heute hier gesprochen. Die Ergebnisse werden dann der Fraktion am Morgen vorgestellt. 8 Uhr ist eine Sonderfraktionssitzung. 8.45 Uhr werden dann die Unionsspitzen, also Alexander Dobrindt und Friedrich Merz, für die Presse treten. Und diese Ergebnisse und diese Diskussionen und Debatten vorstellen.
Da sind natürlich viele Menschen sehr gespannt. In der Union könnten Sie jetzt ordentlich triumphieren. Schließlich hatte man ja mehrfach Neuwahlen gefordert.
Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert für die Union. Dass das Thema Neuwahlen auch immer ein schwieriges ist, auch für eine Unionspartei, die anzugehen, auch mit dem Blick darauf, dass andere Parteien am populistischen Rand davon vielleicht auch profitieren könnten, ist natürlich auch etwas, was die Union hier besorgt. Das hört man immer wieder. Wir haben hier heute auch eine Sektflasche schon durch die Gänge des JKH, des Jakob-Kaiser-Hauses hier hinter mir schieben sehen mit mehreren Gläsern. Auch ob die jetzt von dieser Unionsrunde getrunken wurde, ist nicht klar. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Neuwahlen, dieses Ampel-Aus für die Union eine recht gute Nachricht ist, denn sie liegen in den Umfragen ja sehr weit vorn und eine Union, eine Regierung ohne Union wird wahrscheinlich schwierig machbar sein.
Dankeschön für diese Informationen und Einschätzungen, Sarah Frühauf in Berlin. Ja, das waren sie, unsere Tagesthemen an diesem Tag, der große Veränderungen für Deutschland und die USA gebracht hat. Auf Tagesschau 24 geht es direkt im Anschluss weiter mit zusätzlichen Einschätzungen zum Bruch der Ampelkoalition. Und morgen früh informieren wir Sie nach einer längeren Ausgabe des Morgenmagazins mit einer Sondersendung hier im Ersten. Und morgen Abend zu den Tagesthemen begrüßt Sie an dieser Stelle dann Jessie Wellmer. Ich sage Tschüss für heute. Gute Nacht.